Wir wollen noch beten zu Beginn. Großer Gott, wir kommen wieder, halten deinem Reden still. Drück die Welt auch alles nieder, was in uns zum Himmel will. Herr, du kannst aus Gram und Ketten, aus dem lauten Markt der Zeit, unsere arme Seele retten, deine Flügel tragen weit. Darum stehen wir da und harren auf ein Wort aus deinem Mund. Ach, der Menschen Worte narren, tu uns deinen Willen kund und aus tausend eitlen Dingen führ uns unter deine Macht. Rede, dass die Riegel springen und das letzte Herz erwacht. Rede, dass dein Feuer zündet und durch alle Gassen fährt und der Ärmste Liebe findet, die sein dunkles Los verklärt und die müdste Seele wieder glauben kann an Lieb und Treu. Großer Gott, steig du hernieder und mach alles, alles neu. Und wir danken dir jetzt auch, Herr Jesus Christus, für deine verheißene Gegenwart. Du hast versprochen, wo dein Wort ist, da bist du. Hab von Herzen Dank für unseren Bruder, der es uns sagt. Hab Dank für alle, die es jetzt hören dürfen. Danke. Du willst an unseren Herzen und in unserem Leben wirken. Mach uns bereit dazu. Amen.
Ich habe es Ihnen ja schon heute Morgen gesagt, dass ich das mit Zittern getan habe, weil ja das Lernen überhaupt schwierig ist. Wer lernt schon gern? Und wer lernt schon gern im Alter noch was? Wir wissen doch schon alles. Aber dass wir bei Jesus immer in die Schule gehen müssen. Und ganz schlimm ist, weil wir alle in unserer alten Eigenart leben. Und wir leben heute in einer Zeit, das wissen Sie alle, wenn Sie den Fernseher anknipsen. Und wenn Sie keinen Fernseher haben, wissen Sie auch, was dort läuft. Da läuft immer eine Schau. Was ist eine Schau? Das ist Import von Amerika. Das heißt, da wird was ganz toll aufgemotzt. Da wird ganz toll was dargestellt. Läuft das ganz, ein paar kümmerliche Leute, armselige Leute, aber die werden ganz mit Farben und Musik macht man das ganz groß, eine Schau. Das ist längst natürlich so, dass man sagt, unsere Gemeinde muss das auch so glanzvoll machen. Vor der Welt, dass das imponiert und mit der Musik braucht man natürlich Riesenaufwand und Vorbereitungen. Ein normaler Gottesdienst oder eine Bibelstunde, da hat man gar nicht so viel Zeit und so viele Mitarbeiter. Es muss eine Schau werden, wo die Leute sagen, boah, das war was. Mit Bildern fürs Auge und schön frisierten Leuten und schick und schön. Aber muss man manchmal fragen, ist das noch die Art von Jesus gewesen, der so schlicht war? Aber voller Kraft und Leben in seinem Wort. Es ist mir immer wieder interessant, dass die großen Wirkungen des Reiches Gottes alle durchs Wort gehen, nicht durchs Bild. Sie haben viele Botschaften auch hier von der Lahe gehört, sagen die Leute, auch die lieben Schwestern, auch von den neuen Bundesländern, wir haben immer die Botschaften gehört, da brauchen Sie kein Bild. Die Visage, die stört doch nur das Gesicht. Es ist Wort. Und Gott hat gesprochen mit seinem Wort, wie er die Welt geschaffen hat. Wie er zu Adam sprach, wie er Abraham gerufen hat und er sprach. Und Jesaja und überall und die Worte von Jesus sind Geist und Leben. Und die wirken und die dringen durch bis ins Gewissen. Das ist so herrlich. Und darum ist das so schön, wenn wir das heute Abend auch verfolgen dürfen, dass die Demut bei Jesus eine große Rolle spielt. Keiner von uns ist demütig. Sie kennen doch den schönen Spruch, wo einer sagt, ich bin so stolz auf meine Demut. Gell? Ja. Also ich bin so stolz, dass ich so demütig bin. Das ist eine ganz große Not in der Jesusgemeinde. Eine Ehrenkäserei von vorne bis hinten. Eine Geltungssucht. Und das ist in unseren Tagen auch wieder so geworden, bis hin in die Publikationen. Manchmal kann ich die Zettel kaum in die Hand nehmen. Wir sind eine nette Gemeinde. Wir sind eine erfolgreiche Gemeinde. Bei uns sind ganz viele Akademiker und bei uns kommen ganz viele Menschen zum Glauben. Da brüste dich nicht mit Dingen, die gar nicht stimmen. In den Augen Gottes sind wir alle notvolle Leute, Wie hat er geheißen? Die viel, viel, auch wenn sie Gutes tun, viel, viel Versäumnisse haben. Und das wird uns immer wieder bewusst. Schön, ich will das nur am Anfang setzen. Ich will dann ein bisschen durch die Bibel durchgehen, wie wir sonst auch gemacht haben, diesem Wort. Bei der Fußwaschung, das lese ich einfach. Johannes 13. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das Letzte, was Jesus vor seiner Hinrichtung tut, schmählichste Hinrichtungsart, kein Römer durfte ans Kreuz gehängt werden. Das hat man nur mit Juden gemacht, sonst haben es die Römer nicht erlaubt. Ausgerechnet der Sohn Gottes, der König aller Könige, stirbt den schmählichsten Tod. Und das Letzte, was er seinen Jüngern mitgibt, keine Stabsbesprechung für diese letzten Stunden, wir hätten Dienstanweisungen gemacht, wie sie sich verhalten sollen. Er sammelt seine Jünger beim Abendmahl und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus auszuliefern, im Hass gegen Jesus. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Sie wissen, dass manche Männer kaum einen Besen in die Hand nehmen, und der Gottessohn zieht seine Kleider aus und nimmt einen Schurz, das, was nur der Sklave macht. Kein Jünger wäre auf den Gedanke gekommen, dass er solch einen Sklavendienst tun soll. Und das bleibt für uns jedes Mal in der Passionsgeschichte so ein Hinweis darauf, warum Jesus stirbt, weil noch viel, viel tiefer seine Erniedrigung geht, dass er für mein sündhaftes Leben, für meine verlorene Existenz den Erlösungspreis zahlt. Und im Mahl macht er das schon, und mit der Reinigung der Füße macht er das schon deutlich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Er wusste, welch eine ungeheure Herausforderung das ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Gut, wenn wir das verstehen, warum Jesus sich entäußert hat bis in die letzte Tiefe für uns. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr solltest du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Auch dem Judas hat er die Füße gewaschen. Auch dem Judas hat er das Brot gereicht, für dich in den Tod gegeben. Auch dem Judas. Darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und jetzt kommt wieder das herrliche Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig, wenn ihr es tut. Diese Jesusart hat niemand auf der Welt durch seine alte Natur. Niemand ist mit solch einer Charaktereigenschaft geboren worden als Mensch. Die Demut von Jesus ist uns fremd, und wenn wir ehrlich sind, sie wird uns untragbar. Man kann es auch mit dem besten Willen nicht verwirklichen. Es wird so gern eine Heuchelei, eine gespielte Demut, ein Spruch, den man auf den Lippen hat. Paulus spricht einmal im Kolosserbrief, dass viele Christen in einer geheuchelten Demut herumschleichen. Das ist ja was ganz Schlimmes. Die tun so: Ich bin ein schlechter Mensch. Und dabei sind sie ganz stolze Leute in ihrem Herzen. Es geht bei Jesus um eine Herzenshaltung. Und wir wollen wieder dran sehen, was man schon bei der Sanftmut hat. Nur Jesus hat diese Art. Und erst wenn Jesus Herr deines Lebens ist und in deinem Leben König ist und bei dir einzieht und durch seinen Geist in deinem Leben herrscht, kann er immer mehr von dieser seiner Jesus-Eigenschaft in dir hervorbringen lassen. Und das müssen wir dauernd, weil dieses mit dem Hochmut schleicht sich bei uns so schnell ein. Ich bin besser als die anderen. Man spricht ja heute viel vom rassistischen Hochmut, dass wir sagen, wir sind ja nicht wie die Zigeuner und wir sind ja nicht so wie die Kriminellen, die im Gefängnis drin sitzen. Aber wissen Sie, was noch schlimmer ist? Der rassistische Hochmut ist schon schlimm, da schreiben die Zeitungen davon. Der geistliche Hochmut. Ich bin als Christ besser als die anderen. Und das gibt's gar nicht, weil es gibt nur eine Stellung für uns. Und wir bleiben ein ganzes Leben lang bis zum letzten Atemzug drunter. Wir sind bedürftig der Gnade von Jesus. Wenn Jesus von unserem Leben seine Gnade wegnimmt, sind wir nichts. Verlorene Leute. Kinder der Hölle. Und da kann einer sagen, ich reiß mich zusammen, ich will das Gute tun. Das sagen gottlose Leute, die blind sind, ich will auch das Gute. Die verstehen es doch gar nicht. Ich will leben wie Jesus, sagen, die haben doch keine Ahnung, dass dieses Herz ja bei uns so sperrig ist. Wir haben von Natur aus dieses böse Herz, ihr seid eine unierte Kirche, wenn ich recht bin, in Baden. Heidelberger Katechismus, wir sind von Natur aus geneigt, Gott und unsere Nächsten zu hassen. Das wissen die meisten Christen immer. Das war die Erkenntnis in diesem wunderbarsten Zeugnis des Calvinismus in Deutschland, ganz wunderbar, Heidelberg Katechismus, dass ich nicht mein, sondern meines Heilandes Jesus Christus eigen bin. Ganz wunderbar Formulierung. Und das Wissen, ohne Jesus bin ich ein Kind der Hölle. Und bloß seine Gnade rettet mich. Nirgendwo mein eigenes Können und Tun und nicht meine Frömmigkeit und mein Singen und mein Beten. Ob das heute in unseren Tagen noch so klar ist, das ist biblische Lehre entdeckt. Jesus hat, Johannes 10 kommt, dass er mit seinen Jüngern mal sehr drüber gesprochen und den Juden hat er damals gesagt, ihr könnt gar nicht zu mir kommen, weil ihr Ehre von den Menschen sucht. Ihr sucht Ehre von den Menschen. Und jeder Mensch sucht von uns, sucht Ehre bei den Menschen. Wir sind ganz verletzt, wenn einer uns runterputzt oder gar noch ungerechtfertigt behandelt. Dabei ist doch gar nicht schlimm. Wenn es nicht stimmt, kannst du doch den reden lassen. Der Thomas von Kempen, der große Erbauungsschriftsteller im 1300, hat mal gesagt, wenn Menschen über dich Böses reden, was macht dir das noch aus? Gott rechtfertigt dich. Du musst dich nicht mal verteidigen. Oder hast du es nie begriffen, dass Gott dich rechtfertigt? Du musst nicht mit Menschen streiten, um deinen Ruf. Bei Jesus, der nicht widerschallt, da er gescholten ward, der nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der der Recht richtet. 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Es ist ganz wichtig, dass ich weiß, das war bei Jesus so wichtig und das hat Jesus so klar gesagt, er sucht Ehre bei den Menschen. Und die Ehre spielt eine große Rolle. Wie hat das Søren Kierkegaard verspottet, wenn die Kirchenpräsidenten sich mit ihren Ehrentiteln bereden lassen, und das Anerkennung suchen. Jetzt wollen wir nicht über die Kirchenoberen schimpfen, dazu sind wir nicht da, sondern wir wollen uns an unserer Nase packen, wie uns das eine Rolle spielt in den Gemeinden, auch für unsere jungen Leute, ist das die erste Testprobe. Der hat den Jugendkreis leiten dürfen und ich nicht. Und der wird zurückgesetzt und der ist nicht in den Ältestenkreis gewählt worden. Was sind das Verletzungen in unserer Seele? Das ist uns ganz arg wichtig. Wie wir gesehen werden, wie wir beurteilt werden von Menschen. Noch ein anderes Zitat von Jesus, wir lernen sonst ja Jesus-Worte gern auswendig. Aber dieses Jesus-Wort haben Sie bestimmt noch nie auswendig gelernt, dabei ist genauso wichtig. Lukas 16, Vers 15. Aus dem Mund von Jesus im Originalton. Am Ende von Vers 15 heißt, aber Gott kennt eure Herzen. Gott hat ja nur diesen Durchblick bei uns, dass er unsere Herzen werten kann. Was ist in deinem Herzen drin? Ist ja tröstlich, dass Jesus mein Herz kennt. Wenn du ihn von Herzen lieb hast, dürfen wir ja auch beten. Herr, du weißt doch, was in meinem Herzen drin ist. Ich liebe dich über alles. Aber da steht, Gott kennt unsere Herzen, denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Was hoch ist bei den Menschen. In der Welt gibt es ganz Tolles. die Ingenieurskunst und was gebaut wird, die Pyramiden und die Wolkenkratzer, World Trade Center und Manhattan in Frankfurt und was wir alles haben, unsere Wissenschaft und unsere Kunst und was Menschen alles können, ist ein Gräuel bei Gott. Der Mensch des Abfalls, der Mensch des Widerspruchs, der sich an die Stelle Gottes setzt, dann machen wir alles ohne Gott. Stolz brauche ich Gott nicht. Und wir leben es in unseren Tagen. Ja, ich sehe darin die Stimme des Antichristen, der schon wütet unter uns. Bei so vielen Menschen in unseren westlichen Ländern. Wir können alles. Wir machen Frieden, wir können die Probleme lösen. Wir können überhaupt nichts. Die Probleme werden immer schlimmer von Tag zu Tag. Dass wir nicht mal fähig sind, das Hungerproblem zu lösen, dabei wäre genug für alle Menschen zum Essen da. Und die Kriegsspannungen. Wir werden auch das nicht lösen. Und wenn sie noch tausendmal mehr Bomben runterschmeißen auf den Islam, der Islam wird immer stärker. Können den Islam nicht mit Waffen bekämpfen. Mit dem Evangelium können sie ihn bekämpfen. Aber das ist nur Nebenbemerkung. Und dass sie wissen, das, was hoch ist in der Welt, ist dem Herrn ein Gräuel. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Kennt die Daniels-Geschichte? Da macht der Belsazar ein Mahl und Heinrich Heine hat ja so ein schönes Gedicht drauf gemacht. Jehova, dir spreche ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. So ist der moderne Mensch heute, das ist doch toll. In derselben Nacht wurde Belsazar von seinen Knechten umgebracht. In der Bibel steht von einem Herodes, der sich auf einen Thron setzte und das Volk sagte begeistert, das ist Gottes Stimme, was der Herodes geschwatzt hat. Und er fiel um und die Würmer fraßen seinen Leib auf. Toll, die Bibel sagt das so schnell. Wie das mit aller Hoheit des Menschen, aber auch mit unserer Hoheit. Wir sind ja alles Todeskandidaten, Staub und Asche. Und wir sind vergehende Leute. Das Einzige, was uns aus dem Staub erhebt, ist, dass Jesus uns beim Namen gerufen hat, du bist mein, fürchte dich nicht. Und ich will dich erlösen, ich will dich in deinem Leben, möchte ich dich herrlich machen und ich habe dich lieb. Jesaja 43. Ich habe Ägypten und Sheba für dich dahingegeben, aber dich will ich haben, Israel und dann unsere Welt. Wenn du deine Erwählung greifst und sagst, Jesus, das ist das Größte in meinem Leben, dass du was aus meinem Leben machen willst und das ist für mich ganz, ganz groß. Da wird unserer Tätigkeit doch nichts weggenommen, sondern jetzt lohnt es sich erst für diesen Herrn zu wirken. Das ist ja so schlimm, dass das Wort der Demut bei uns immer gleich so wirkt, als ob wir nichts wären. Doch, wir sind gerade durch die Erwählung von Jesus, was sind wir denn? Königskinder. Wir sind mit einer großen Würde ausgerüstet, mit einer Vollmacht zum Wirken und wir können ganz, ganz viel tun. Darum hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und das, was Jesus hier tut, ist doch nicht kümmerlich, der größte Königsdienst, der sich so tief neigen kann, weil er die Ehre des Vaters hat, weil der Himmel offen steht und in Philipper 2 ist das schön besingt. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Jesus-Namen sich alle Knie beugen, weil er sich so tief erniedrigt hat. Und das ist für uns ganz wichtig. Ja, da kommen wir gar nicht hin, das ist ja viel zu groß für uns und das ist gewaltig. Jetzt, ich will immer Beispiele bringen, damit Sie es besser verstehen. Und nochmal, ich habe mir überlegt, einfach, wo sind denn so Leute, ganz viele Leute, die Sie auch kennen, die sagen, die waren mir Vorbild in ihrer Demut. Die haben nie was aus sich gemacht, aber alles aus Jesus und für seinen Namen groß gemacht. Ich habe heute Morgen schon den Namen genannt, Friedrich von Bodelschwingh. Keiner von uns ist in so einem würdigen Familienkreis geboren wie Bodelschwingh. Sein Vater war preußischer Innenminister, später sein Schwiegervater preußischer Finanzminister. Das war schon eine edle Sache. Im Schloss in Berlin bei den Hohenzollern, Spielkamerad des späteren Kaisers Friedrich III. So hoch. Aus und eingegangen. Und dann hat ihn Jesus gerufen bei einem Missionsfest in Bublitz. Natürlich Gustav Knack, der Erweckungs-, keiner wird so sein, das Lied gemacht hat. Bodelschwingh wollte eigentlich Landwirtschaftsgüter verwalten in Pommern, so groß. Da ist morgens ganz früh aufgestanden und sagte, ich will noch zum Missionsfest. Und dort hat er sein Goal festgebunden, lesen Sie mal in seiner Biografie, um noch was mitzukriegen. Und dann kriegt er gerade mit, wie Gustav Knack war es wahrscheinlich, der drin ruft, Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeit in seine Ernte sende. Da sagt der Herr, ich bin bereit, ich gehe. Und er wollte nach Afrika gehen, aber die Gesundheit seiner Frau hat es nicht leiden wollen. Dann ging er zu den deutschen Gastarbeitern, die Straßenkehrer von Paris. Dort hat er ganz kümmerlich in Montmartre gewohnt, in einer ganz kleinen Stube. Hat nie die Türe abgeschlossen, er wurde auch mehrfach bestohlen. Ganz mit den einfachen Gastarbeitern, den Deutschen, die dort ihr kümmerliches Brot verdienen. Ging nach Delbrück zurück, da sind 4 Kinder gestorben in 4 Wochen. Lesen Sie mal die Geschichte, da müssen Sie heulen. Was Gott zugemutet hat. Und der Bodelschwing wurde später dieser große Mann an den Geisteskranken. Dass Sie nie denken, Diakonie macht der Welt Eindruck. Die Bielefelder haben einmal ein Haus angezündet, weil sie sagt, er holt uns alle Deppen nach Bielefeld. Da können Sie in der Welt keinen Eindruck. Man versteht doch die gottlose Welt nicht. Aber sein Sohn, der Fritz von Bodelschwing, der so, als Hitler wollte, dass die deutschen Kirchen einen Reichsbischof berufen, der wollte ja alles im Führerprinzip unterordnen. Auch die evangelischen Kirchen sollen sich einigen. Es waren Führerbefehle, brauchen Reichsbischof. Einmütig ist die Wahl auf Fritz von Bodelschwing gefallen. Und Fritz von Bodelschwing nahm die Wahl an und sagte, ich will nicht Reichsbischof sein, ich will Reichsdiakon sein. Der hat so klar gesagt, nach 28 Tagen hat ihn Hitler durch ein Dekret abgesetzt und hat den versoffenen Reichsbischof Müller dann hingesetzt, den alten Wehrmachtspfarrer. Müssen Sie die Geschichte kennen. Aber war bei Bodelschwing so toll, wenn er eine Sitzung hat und ein Kranker wollte was, hat er die Sitzung unterbrochen. Für den Schwächsten der Schwachen. Das waren für ihn die Leute in der Zionskirche, wenn er gepredigt hat. Lesen Sie mal die Bodelschwing-Predigt vom Sohn Fritz von Bodelschwing. Mit dem Lied, nun gehören uns zu Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Wie demütig. Er war übrigens der Mann, der die Euthanasie stoppte, indem er zum Führer persönlich ging und sagte, dieses Unrecht muss gestoppt werden. Und Hitler sagt, es gibt doch gar keine Euthanasie. Das leugnen ja die Großen immer. Und da hat er es erreicht, dass es gestoppt wurde, 1941. Mutiger Mann. Und das merkt, das ist Demut. Ich will Reichsdiakon sein, will nicht Würde haben. Der höchste Dienst ist der geringste Dienst in der Jesusgemeinde, weil Jesus wirken will und da macht Jesus ganz, ganz viel durch den geringen Dienst. Und jetzt stehen Sie mir alle vor Augen, diese Leute, die da waren. Da waren Eva von Thiele Winkler und x Diakonissen. Und das, was Sie immer wissen müssen, wir werden im Himmel staunen. Millionen und Abermillionen von ganz, ganz unbekannten Leuten, aber die die Vollmacht von Jesus hatten in ihrem schlichten und geringen Dienst. Die vielen Missionsboten, die vielen, die im Diakoniedienst unterwegs waren, die Hausbesuche gemacht haben, die Traktatmissionen gemacht haben und die nichts aus ihrem Namen gemacht haben, die mir sagen, die namenlos, aber der Herr kannte sie. Und da viel, viel mehr gewirkt haben, als all die, die großen Sprüche machen und sich große Ketten und Orden umhängen. Es ist ganz toll, wenn man das einmal sieht, die echte Demut, die echte Jesushaltung, die ich brauche zum Dienst. Und ich möchte einfach, dass wir wieder lernen, dass Jesus in unserem Wesen, in unserem Herzen Wohnung machen kann und uns umgestaltet und uns erneuert. Die Maria hat ja in ihrem Lobgesang, die Maria, die Mutter Jesu, in ihrem Lobgesang das so schön besungen, Lukas 1, wenn Sie es aufschlagen, wie sie das sagen, wie sie das da sagt, der Herr hat große Dinge getan. Er übt Gewalt, Vers 51, Lukas 1, Vers 51. Der Herr übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt den Niedrigen. Wenn Sie wissen wollen, wie es Reich Gottes läuft, wir haben so eine schöne Runde noch an unserem Esstisch, wo ich ein wenig erzählt habe. Die große Weltmissionsbewegung ist heute mit keinem großen Namen verbunden. Da hat Jesus in aller Stille 100.000, so sage ich mal, sind Missionare der dritten Welt gerufen. Inder und alle, die haben in Laos, in Kambodscha und in Kirgisistan das Evangelium weitergetragen in den letzten Jahren. Und da ist ein riesiger Flächenbrand geworden. So viele Menschen sind noch nie zum Glauben an Jesus gekommen wie in unseren Tagen. Und bei uns, wir brauchen Riesenveranstaltungen, große Räume und Plakate und schöne Bilder und Geld und alles. Und wir verstehen immer, dass der Herr Jesus durch den schlichten Dienst seiner Leute, durch dich, dass du andere zu Jesus führen darfst und dass dein Hauskreis zum Segen wird. Das ist ganz wunderbar, vertrau doch drauf. Weil der Herr nicht durch die Großen wirkt, durch die großen Namen. Das ist ja in unseren Tagen auch immer wieder erschütternd, wenn dann plötzlich so schreckliche Dinge passieren, dass so Missstände rauskommen in der Christenheit und auch so berühmte Evangelisten in Amerika, ist ja ganz schlimm, was die aus sich machen mit ihrem Namen und ich bin der Größte. Billy Graham war wahnsinnig bescheiden, wenn Sie es nochmal sehen. Billy Graham hat nie viel gemacht, er ist immer verschwunden nach seinen Versammlungen, weil er nie von Menschen gefeiert werden wollte. Und da hat ihn Gott gebraucht als ein Werkzeug, wo das Wort Gottes gewirkt hat. Und das wollen wir auch bei uns, dass wir das gar nicht brauchen, um die Namen herum viel zu machen, sondern der Herr, dass er uns benutzt und gebraucht. Noch ein paar Dinge aus der Bibel, dass wir es noch einmal sehen, wo das überall vorkommt. Im Hesekiel-Buch, die hat man ja nicht so schnell parat, die Stellen vom Hesekiel, da steht etwas drin über Tyrus und Sidon, eine alte phönizische Städte im Norden von Israel, heute im Libanon gelegen. Der Hochmut von Tyrus gegen das Volk Israel. Es war für das Volk Israel furchtbar, wie Tyrus sich gebrüstet hat, ja auch wie Babel. Das hat ja Gott genauso gesagt, das wird zerfallen, das Babel. Und wir haben es ja erlebt. Wie heißt das? Das werden die Käuzchen sitzen. Gehen Sie mal da heute in die Wüste, wo das ist, im Irak, wo Babel seine Größe hatte. Bei Tyrus und Sidon hat er gesagt, Tyrus wird nicht mehr aufgebaut werden. Das gibt es doch gar nicht, das Städte nicht mehr aufgebaut. Und doch, ein paar Städte, bei Kapernaum, bei Korazin, bei Bethsaida haben wir es und bei Tyrus. Und wie ich mit meiner Frau dort war, wir hatten Dienste von unserem Hilfe für Brüderdienst, und da haben sie mich hingebracht, die Libanesen. Das musst du mal sehen, wie es in der Bibel steht, Hesekiel, ich glaube 26, da stehen die Fischer auf dem Felsen, da war mal Tyrus, diese Weltstadt, und der Herr hat es vom Thron gestoßen. Und wir brauchen gar nicht so viel denken. Wir Christen müssen mitmischen mit den Mächtigen. Mischen wir gar nicht. Als Beter haben wir eine ganz große Vollmacht. Und dann wollen wir, dass Jesus uns heiligt und in Dienst nimmt. Auch für unsere Aufgaben, die er uns gestellt hat, für die Treue im Kleinen, wo wir wirken. Und das ist so gewaltig, dass Gott das schon im alten Bund sagt, wie er das wirken will. Ich sage mal, Sie haben doch die Bibel da, Psalm 119 kommen so schöne Stellen. Psalm 119, fängt zunächst an mit dem Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Nehmen Sie es als eine Gnade, wenn Gott Sie auch in Ihrem Glaubensstand demütigt. Manche Christen verzweifeln, wenn der Herr ihnen Sünde aufdeckt. Aber es ist doch immer der Grundsatz, vielen Dank, Herr, dass ich merke, deine Gnade ist größer als meine Sünde. Bleiben Sie nicht lang stehen. Fliehen Sie zum Kreuz und danken Sie für den Sieg. Aber die Demut macht uns immer wieder nüchtern. Und es war der Bodelschwing, der Vater Bodelschwing, der das schöne Wort gesagt hat, wo die Gnade das Herz nicht demütig, nicht klein, arm und dankbar macht, da wird es stolz, frech, hart und sicher. Unser Herz. Wo die Gnade unser Herz nicht, ich sage es nochmal, demütig, nicht klein, nicht arm und dankbar macht, da wird unser Herz stolz, frech, hart und sicher. Und das ist eine Gefahr, deshalb muss der Herr uns manchmal seine Schuld aufdecken, nicht um sie runterzuputzen, sondern dass sie die Gnade wieder ergreifen und sich freuen und sagen, mir ist Erbarmung widerfahren. Oder wie wir es gesungen haben heute mit dem Lied, ich habe nun den Grund gefunden. Darauf will ich stehen. Das will der Herr, dass wir seine Kraft sehen und dass wir in dieser königlichen Haltung sind. Nicht wir sind alle schwache Menschen, machen alles falsch, sondern der Herr hat uns als schwache Menschen stark gemacht, in seinem Dienst zu wirken. Und er will sich durch unser Leben hindurch verherrlichen. Jetzt haben wir den Vers 67 gehabt, machen weiter mit dem Vers 71 im Psalm 119. Es ist für mich gut, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Vers 75. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Deine Gnade soll mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast. Darum ist das Demütigen nicht schlecht, sondern positiv, weil ich erst so den Heiland brauche, den Herrn Jesus. Und wir wollen auch unsere jungen Leute immer wieder sagen, passt doch auf, dass er nicht in diese Gefahr der Welt hineinrutscht, dass man eine Schau abzieht. Das ist so toll, so eine Schau wie im Fernsehen. Toll, wir sind alle ganz stramme Maxen, wir sind alle super. Das Größte ist, dass wir den anderen Leuten, wir brauchen gar nicht viel Worte machen. Ich liebe auch nicht, dass wir öffentliche Sündenbekenntnisse ablegen. Ich finde manchmal das peinlich, wenn man da immer, jeder erzählt da seine Schreckensgeschichte. Aber den anderen sagen, wenn du wüsstest, wie mein Leben ist, ohne Heiland halte ich es nicht aus. Ich brauche Jesus. Und das fehlt uns heute oft im Zeugnis. Ich sage Ihnen auch, es gibt kein wirkungsvolleres Zeugnis für einen Muslim. der sagt, ich bin gute. Ein Muslim hat keine Sündenerkenntnis. Sie dürfen sie ihren türkischen Nachbarn sagen, ich bin ein Mensch, ich kann ohne den Heiland Jesus nicht leben. Ich könnte abends nicht ins Bett gehen ohne seine Vergebung. Und das schmeißt Muslime um, weil sie aufs erste Mal dem Heiland Jesus begegnen durch ihr Zeugnis. Und sie können es immer nur von sich sagen, sie können anderen sagen, du bist ein Sünder, da lächelt er. Aber sie können von sich sagen, du bist doch so nett, dann kannst du sagen, hast du eine Ahnung, was in meinem Herzen wohnt. Und das ist so wichtig, dass wir das tun. Es gibt ja noch eine schöne Psalmstelle, die Luther so fantastisch übersetzt hat, Psalm 18, Vers 36. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Luther hat manchmal genial übersetzt, deshalb brauchen Sie die Altluther-Übersetzung. Psalm 18, Vers 36. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Das ist nicht, dass er uns fertig macht. So ist bei der Welt, wenn man fertig gemacht wird. Die Presse macht einen fertig und die putzt die Leute runter und die Leute schimpfen über einen. Jesus macht uns nie fertig, der Heiland macht uns nie fertig. Sondern er demütigt uns, wo wir im falschen Hochmut sind. Und gerade der Petrus, den wir jetzt hatten, schon heute Morgen, weil die Frau Petri ja den Geburtstag hatte, kommt heute Abend nochmal der Petrus dran. Der Petrus am 1. Petrusbrief, das ist so schön beschrieben, weil er ja auch so war. Herr, ich will der für dich sein, ich will ganz groß sein. Mal leise. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann hast du mich lieb, Simon. Jesus will nicht mehr von dir, als dass du ihn lieb hast. Du musst ihm gar keine großen Schwüre geben. Stimmt ja nicht. Wenn wir sagen, Herr, ich will dir die Treue halten, machen wir doch gar nicht. Ich lebe doch von seiner Gnade. Aber schreibt im 1. Petrus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Gott widersteht den Hochmütigen, auch im christlichen Glauben, die den Mund so voll nehmen. Und den Demütigen gibt er Gnade. Gibt es denn was Größeres als Gnade? Und der Paulus hat bei den Korinthern, 1. Petrus 5, Vers 1 bis 5, ganz wunderbar, ganz wichtig. Da nimmt er das aus den Sprüchen, dass Gott den Demütigen Gnade gibt. Die Gnade ist das Allergrößte, Zugang zum Himmel. Das Kindesrecht bei Gott, das gibt er ganz gedemütigen Leuten. Der Paulus hat ja die Schwierigkeit gehabt, dass er mit Irrlehrern kämpfen musste zu seiner Zeit. Irrlehrer ist was Schreckliches, gibt es ja in unserer Zeit auch. Und Sie sehen diese Irrlehrer, man weiß es ja oft gar nicht mehr. Das ist ja ein Jahr her, wo da so ein Tätowierter in Florida die ganze Christenwelt durcheinander gebracht hat. Er sagt, er macht alle Wunder und er heile alles. Da hat man ihn schnell zurückgezogen, weil er drogensüchtig war. Das ist erschütternd, was alles in der Presse immer wieder auch in Idee aufgegriffen wird. Man sagt, komm, wir brauchen es gar nicht alles wissen, was für Wahn ist. Paulus hat die gleiche Not in Korinth gehabt, dass die Korinther wahnsinnig stolz waren, was sie alles können. Und die haben gesagt, wir sind viel besser als der Paulus. Guck, unsere Erscheinung, die ist so flott. Der Paulus sieht so kümmerlich, so mickrig aus. Und dann lesen sie den Korintherbrief, wie der Paulus sagt, fängt er gleich im 1. Korintherbrief an, Gott hat das erwählt, was schwach ist vor der Welt. Die Korinther haben immer gemeint, wir sind doch die leuchtenden Christen. Dabei ging es drunter und drüber. Da hat einer mit der Frau seines Vaters zusammengelebt, Ehe geschlossen. Und da sind alle Sünden passiert und die Gemeinde hat es toleriert. Die haben gesagt, wir haben den Heiligen Geist. War alles eine Täuschung. Das ist ja alles. Und Paulus sagt, euer Leib muss ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Aber zuerst ging es darum, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ihr Korinther, merkt das nicht. Ihr seid nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern Gott hat sich unser erbarmt. Wir wissen, wir stolzen Menschenkinder, so sagte Matthias Claudius in der Zeit der Aufklärung gesagt, sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wie geht's weiter? Wir suchen viele Künste, kommen weiter von dem Ziel. Das war doch der Aufklärung der Boden entzogen. Da war der schlichte Denker Matthias Claudius eigentlich der hellste Kopf seiner Zeit. Und das ist heute in unseren Tagen wieder so das Geringe vor der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt. Und er macht zunichte, was etwas ist. Das bilden wir uns doch ein. Und die stolzen Menschen sind doch im Licht des Todes. Was sind wir denn? Wir sind Todeskandidaten. Wer kann sich denn vor Gott rühmen? Sind doch alle, die vergehen und nichts bleibt in dieser Welt. Und selbst wenn der Herr Generaldirektor stirbt, dann freuen sich schon wieder vier, die an seine Stelle rücken können. Endlich ist er weg und es ist wieder Platz da in unserer Welt, in dem Kampf, wo jeder da vorwärts will und alles. Und dann redet man die Geschichten hinter vorgehaltener Hand. Wie sagt man, so verlogen wie ein Leichenred, gell? Also wie das bei den Menschen ist mit dem Menschenruhm. Das ist doch so falsch. Und wir als Christen sollten nicht die anderen verurteilen, sondern sagen, wir von uns sollten es nicht zulassen. Wir brauchen an unserer Beerdigung auch nichts Negatives sagen, aber sollen die Gnade rühmen. Schönste Lied für ihre Beerdigung ist unsere schwäbische Nationalhymne, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und das müssen unsere Engel nochmal wissen, das wollen wir ihnen sagen, ohne Jesus keinen Schritt. Und wenn er nicht uns gerecht gemacht hätte, sind wir verlorene Leute in der Welt. Und das macht uns demütig, sonst wird unser Herz frech, stolz und sicher. Und das Allerschlimmste, wenn wir meinen, wir seien das, die das könnten und die das machen würden. Es kommt auch nochmal in Jakobus 4, Vers 6 und 10, ich will gar nicht mehr alles erwähnen. Es ist im Philipperbrief, das, was wir schon gehabt haben bei der Sanftmut, dass er sagt, macht mir die Freude im Zusammenleben. In Kapitel 2 sagt er, seid eines Sinn, herzliche Liebe, dass ihr einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Es gäbe in der Gemeinde keinen Streit mehr, wenn wir die neue Jesusart alle hätten. Ich bin der Allergeringste, so sagt der Paulus. Ich bin der Schlimmste von allen Sündern, so sagt er am Timotheus. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, darum arbeite ich was. Und der Herr schenkt mir ein offenes Feld und er wurde der wirksamste Missionar wahrscheinlich der ganzen Kirchengeschichte, der Paulus. Aber ich bin der Allergeringste. Und ich will mich am liebsten meiner Schwäche rühmen, dass ich von mir aus nichts kann. Ich sage schon immer, in unseren Tagen kann ich es nicht hören, wenn man sagt, wir bauen Gemeinde. Sag ich mal, das hat sich der Herr Jesus selber vorbehalten. Wir dürfen Wasser tragen, wir dürfen beten und wir dürfen mithelfen, aber der Chef muss der Herr Jesus sein. Und wenn er nicht baut, ich will bauen meine Gemeinde und sonst ist es auf Sand gebaut. Und es hat keinen Wert und wir müssen das immer wieder merken. Wir müssen in der Abhängigkeit von ihm bleiben und von seinem Dienst. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sie brauchen sich nicht selber demütigen. Das ist ein Missverständnis. Ich will es nochmal ganz klar sagen, wenn es vielleicht auch jetzt Skrupulanten unter uns sind, die mit seelischen Verzweiflungen kämpfen, dann bitte suchen Sie Seelsorge auf. Und das ist heute Abend nicht gegangen. Dass wir ganz real sagen, diese Barmherzigkeit und Gnade Gottes ist mir widerfahren und die macht mich mutig. Und deshalb wirke ich viel. Wenn wir noch an Leute denken, die uns zum Vorbild sind, Radetzky Zinzendorf. Er war Reichsgraf. Die hatten unmittelbaren Zugang zum Kaiser. Ohne Zwischenmeldung durften die beim Kaiser ihre Anliegen fordern. Reichsgraf. Das Geschlecht war ja vertrieben, aus der Wachau, um des Glaubens willen vertrieben. Die fromme Mutter, oh Großmutter, die er hatte, die ihn ja geprägt hat, aufgezogen hat, bis zum vierten Lebensjahr durfte er nie über einen Boden laufen im Garten. Er wurde immer von den Dienern in der Sänfte getragen. So wurde er erzogen. Und dann hat ihn Gott so gedemütigt, dass alle Theologen noch heute über ihn spotten. Was da in der kirchengeschichtlichen Kompendium von Heusi drinsteht, das ist so hirnrissiger Unfug über Zinsam. Sie wissen, was er war. Mit seinen herrlichen Liedern, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Da ist er nach Lettland draufgezogen, zu Fuß, hat er nicht mal ein Pferd gehabt. Da ist oft gestolpert, weil er nicht richtig laufen konnte. Aber so eine Demut hat ihn keiner übertroffen. Und niemand hat das Kreuz von Jesus so herausgestellt wie der Zinzendorf. Was hat der Herr durch ihn geschenkt, das muss man wieder lesen. Wir waren ja so beeindruckend von dieser Maggie Gobran. Wir haben ja die ersten Kontakte zu ihr geknüpft. Ihr Mann ist Professor an der amerikanischen Universität. Sie ist eine Computerspezialistin an der Universität in Kairo gewesen. Und da starb eine Tante, sie ist eine koptische Christin, sie ist ja fremd mit ihren Mützen, die die Priester da haben. Aber eine gläubige Jesus-Jüngerin. Und als wir sie kennenlernten, fuhr sie eine rostige, also Rostlaube, so ganz kümmerliche, wie so ein Trabi. In der Familie ist man nur mit Chauffeur Mercedes 450 gefahren. Und sie hat die Müllkinder angenommen. Sie hat erzählt, wie das für sie war, diese Müllkinder zum ersten Mal zu berühren. Die haben Krätze. Das stinkt ja Elend, die den ganzen Müll der Stadt zusammensammeln. Das kann man jetzt gar nicht beschreiben. Und dann hat sie gesagt, Jesus, gib mir deine Art. Und ich sage, ich habe zum ersten Mal ein Kind küssen können mit dem Dreck der Straße, weil diese Demut drin war.
Ihre Geschwister sind die Stararchitekten in Kairo, die die großen Hochhäuser bauen. Und sie ist den Weg der Niedrigkeit gegangen. Und ihr Mann hat ihr den Weg freigemacht. Und ihr Mann sagte zu uns auch, wenn Sie wissen würden, wie meine Frau Goldschmuck geliebt hat, hat alles abgelegt. Und sie sagt, das ist so ein Reichtum, wenn man die Spur von Jesus geht. Nun müssen Sie nicht Ihren Schmuck ablegen und Sie müssen nicht den Dreck. Das war Ihre Berufung. Gucken Sie, wie Jesus Sie braucht in der Gemeinde. Und Sie dürfen das wissen, dass es jeder Dienst, den man für Jesus tut, ein wunderbarer Dienst ist. Unser Gott, so heißt Jesaja 57, der in der Höhe und im Heiligtum wohnt und bei dem die zerbrochenen Herzen sind, dass er erquicke den Geist der Gedemütigten. Der Gedemütigen. Da will er sie aufrichten, er will sie nie in der Demut drin lassen, sondern er will sie krönen mit der himmlischen Herrlichkeit. Aber dass Jesus ihr Schmuck und ihr Ehrenkleid ist. Und deswegen ist das wichtig für uns gewesen, das zu lernen und zu gebrauchen. Ich breche hier mittendrin ab, weil es ist noch viel zu sagen, das können Sie selber in Ihrer Bibel entdecken. Aber es ist so wichtig, dass man nochmal sagt, man kann das nicht machen, aber Herr Jesus, schmücke mich mit Weisheit und mit Liebe, auch mit der, wie heißt das? Nein, das heißt auch mit der, O Jesus, süßes Licht und ist die Nacht vergangen, das schöne Lied, da heißt es dann, Vers 4, O Jesus, schmücke mich, kommt es da drin im blauen Buch, glaube ich, O Jesus, süßes Licht und ist die Nacht vergangen. Ja, 400, O Jesus, schmücke, das müssen wir noch geschwind angucken, den Vers muss ich Ihnen nur lesen, weil das alles herrlich zusammenfasst. Ich habe es am ersten Abend gedacht, ich lese es Ihnen vor. Darum habe ich gerade die Nummer nicht mehr da, aber es kommen wir nochmal. O Jesus, schmücke mich. Ist es gar nicht drin, doch? O Jesus, kommt es nicht. Also ist egal. O Jesus, süßes Licht. Nein, ist anders. Also ist egal. Nein. Nein, nein. Auf jeden Fall gibt es einen herrlichen Vers, wenn Sie mal suchen aus dem hallischen Pietismus, dass Jesus mich schmücken soll und dann soll er mich auch mit der Demut mich ankleiden und auch mit der Keuschheit mich begleiten. Das ist alles sein Werk der Heiligung, das er in mir treibt. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, das soll unsere Bitte sein, dass nicht mehr wir in unserer stolzen Art leben, sondern immer mehr du unser Leben bestimmst, du unser Herr bist. Und in uns Wohnung macht, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was wäre das bei uns, dass unser Wort geprägt wäre, unsere Gedanken von dir und deinem Willen, von deiner Demut, von deiner Liebe, von deiner Selbsthingabe. Und dass du uns gebrauchst, damit wir dein Reich bauen, das ist so groß, dass aus unserem Leben Segen entstehen, so wir danken dir dafür und preisen dich. Amen.